Ja, es geht um exemplarisch um die Geschichte von Maria Potseba, die als Mädchen, als junge Frau den Vorwurf bekam, dass sie eine Beziehung mit einem polnischen Zwangsarbeiter gehabt habe. Die ist denunziert worden von der Dorfbevölkerung und wurde dann verhört, zu einem Geständnis gezwungen unter Schlägen und über verschiedene Erziehungsheime ins Jugendkonzentrationslager Uckermark deportiert. Genau, dort kam sie dann nicht wirklich frei, sondern in so eine Zwangsarbeitsstelle. Und nach 1945 ist sie in ihr Heimatdorf zurückgekehrt und da hörte das mit der Aufgrenzung für sie aber nicht auf, sondern sie ist dort von der Bevölkerung beschimpft worden als Polenliebchen und man wollte nichts mit ihr zu tun haben und das hatte sich während ihrer Haft, hatte sich das auch auf den Rest der Familie ausgewirkt, sodass ihre Geschwister zum Beispiel in der Schule einzeln sitzen mussten und genau, dass die Familie und auch bis in heutige Generationen eine Außenseiterrolle in der Dorfbevölkerung einnehmen musste.
Und was macht denn das mit der Familie, wenn sie da also generationenübergreifend als Außenseiter dann stigmatisiert werden, aufgrund eigentlich eines Unrechtes, das da der Maria Potseba angetan wurde?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die Familie kann ja nur auf dem Hintergrund handeln, dass es gesellschaftlich keine, ich nenne es mal Aufarbeitung oder kaum Aufarbeitung der als asozial oder sogenannt asozial Verfolgten gegeben hat bis heute und dass es weiterhin ja auch eine gesellschaftliche Stigmatisierung gibt von Menschen, die aus Armut kommen, von Menschen, die sich anders verhalten, von Menschen aus kinderreichen Familien, von unangepassten Verhalten und auf dem Hintergrund konnte sich auch nur die Familie verhalten und die waren sehr unterschiedlich. Also es gab sehr solidarische Reaktionen, wo man sich dann zusammengeschlossen hat und versucht hat, dem Stand zu halten. Und es gibt auch welche, die haben sehr versucht, ihren sozialen Status zu verbessern und sich zu integrieren in die Dorfbevölkerung. Und es gibt auch welche, die haben geglaubt, was die Mehrheit der Gesellschaft sagt, nämlich, dass die Menschen, die als sogenannt asozial verfolgt wurden, ja zu Unrecht bestraft worden seien, weil sie ja Verbotenes getan haben.
Sie haben das gerade ja auch schon gesagt, mittlerweile fast 72 Jahre nach dem offiziellen Ende des Nationalsozialismus findet da die Opfergruppe der Sozialen keine Anerkennung ihrer Verfolgungsgeschichte und auch keine finanzielle Entschädigung hat es bislang gegeben. Was zeigt das Ihrer Meinung nach auch gesellschaftlich auf, wie da mit einer eigentlich ganz offensichtlichen Opfergruppe des NS und es gab ja auch extra Winkel der Nationalsozialisten für die sogenannten Asozialen. Was zeigt das auf in dem gesellschaftlichen Kontext, wie man auf diesen Begriff der Asozialität blickt und wie man dazu steht?
Meines Erachtens zeigt das auf, dass es tatsächlich keine weitergehende Auseinandersetzung gab. Also dieses Konstrukt baut ja auf der sogenannten NS-Volksgemeinschaft. Also dass es weiterhin geht um Normierung, dass es weiterhin geht auch, wer die Normen setzt. Ich denke, darin steckt zu meinen, dass es keine Aufarbeitung gibt mit Klassismus. Was bedeutet das? Was bedeutet eine Herkunft, eine soziale Herkunft, eine Klassenherkunft? In diesem Land, es fehlt eine, also es, die, der Verfolgungsgrund, mit dem Maria inhaftiert wurde, war ein ganz klar gegenderter, geschlechtsspezifischer Verfolgungsgrund, weil nur Mädchen sind verfolgt worden oder Frauen sind verfolgt worden aufgrund dieser der Beziehung zu Zwangsarbeitern. Also die ausländischen Männer sind auch verfolgt worden, aber soweit ich weiß, nicht die deutschen Männer. Es gab die Bezeichnung der sittlichen oder sexuellen Verwahrlosung, auch das ist nur für Mädchen angewendet worden. Und es bleibt ja bis heute so, dass es sozusagen ein Verhaltensideal gibt für Frauen und wer davon abweicht, wird dann gerne auch heute noch als Schlampe bezeichnet. Und darin stecken Strukturen von Ausgrenzung und von Anpassung, die bis heute so nicht angesehen worden sind und wo es auch keine, also alle waren zu Unrecht im Konzentrationslager, um das einmal so zu sagen, aber auch die für Dinge verhaftet worden sind, die gesetzlich gesehen als nicht legal gesehen werden, wie zum Beispiel Diebstahl, also wenn sie dann als sogenannte Kriminelle oder Verbrecher inhaftiert worden sind. Auch die sind zu Unrecht im Konzentrationslager gewesen und ich denke, das ist die Aufgabe der Gesellschaft, als erstes mal zu sehen, niemand war zu Recht im Konzentrationslager und dann muss man sich die Strukturen ansehen.
Und wenn es um den Begriff der Asozialität geht, da gab es ja die Stigmatisierung und eigentlich auch Verfolgung von als asozial Bezeichneten auch schon vor dem Nationalsozialismus. Da kann man auch eigentlich schon aus der Weimarer Republik genau von so Stigmatisierungsfällen lesen. Wie lang reichen diese Kontinuitäten letztlich auch zurück, die Sie da erst einmal mit Ihrem Film in den Nationalsozialismus qua auch einfach der biografischen Geschichte verortet haben?
Also die reichen schon zurück auf jeden Fall bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, also mit dem ersten Auftauchen von sogenannten Arbeitshäusern, also als dann armen Menschen nicht mehr nur geholfen wurde, in Anführungsstrichen, sondern zum einen ihre Arbeitskraft ausgebeutet wurde, also sie mussten dann für ihr Essen arbeiten und sie hatten kein Bestimmungsrecht mehr über ihren Aufenthalt und auf jeden Fall gab es dann nochmal Anfang des 20. Jahrhunderts in der sogenannten Fürsorge war es auch nicht mehr so, dass Menschen, die gehungert haben, die kein Geld hatten, dass die unterstützt wurden, sondern dass immer weiter kontrolliert wurde, tun die denn jetzt auch was, um sich aus dieser Lage zu befreien und dann falls eingeschätzt wurde, dass sie selber nicht daran mitarbeiten, in eine bessere Situation zu kommen, wurden dann diese Leistungen oder Hilfen auch wieder eingezogen. Also der Beginn der Fürsorge eigentlich, die dann in der Weimarer Republik und auch im Nationalsozialismus vor allem maßgeblich daran beteiligt war, dass junge Menschen, die als nicht mehr erziehungsfähig galten, in Konzentrationslager deportiert wurden. Also das war auch eine Forderung der Jugendfürsorge oder der staatlichen Fürsorge, diese Konzentrationslager zu errichten.
Mit Ihrem Film, dass das heute noch immer so ist, Kontinuitäten der Ausgrenzung, zeigen Sie ja da vor allem den Umgang mit sogenannten Asozialen eben im Nationalsozialismus und die Stigmatisierung bis in die Gegenwart. Was ist das, wo Sie sagen, was Sie damit auch erzählen wollen, also abgesehen von der reinen Narration und der Handlung, was ist das, wie man aus dem Film am besten auch rausgeht, wenn man den gesehen hat?
Also unser Wunsch war, dass der Film Fragen aufwirft an die eigene Geschichte. Maria ist vor anderthalb Wochen verstorben. Ihr Wunsch war, dass der Film von vielen gesehen wird und dass er tatsächlich auch darauf hinweist, dass es viele, viele, viele solcher Geschichten und viele solcher Marias und viele solcher Aspekts, also dass der Name ihres Heimatdorfes gibt und dass ein ganz, ganz großer Teil der Frauen oder verfolgten Menschen geschwiegen hat, weil sie sich geschämt haben, weil sie sich schämen müssen, in dieser Gesellschaft aus solchem Grund inhaftiert worden zu sein. Und genau, dass die wahrgenommen werden, dass sie Anerkennung bekommen und und für uns tatsächlich, dass man nicht nur guckt auf die Geschichte Marias und die Geschichte dieses Dorfes, sondern auch weiter guckt, wo kommt man selber her, kann da auch was passiert sein, wie steht man dazu?
Bei der Frage, wie steht man dazu, da gibt es ja, um genau auch diesem Thema eine stärkere Öffentlichkeit zu machen und die zum Beispiel Entschädigung einzufordern, aber überhaupt auch einzufordern, dass sogenannte Asoziale als Opfergruppe des NS anerkannt werden, gibt es seit 2015 in Hamburg eine Gruppe, die sich da nennt Zentralrat der Asozialen. Mhm. Und die möchte die selten entschädigte und in der Gedenkpolitik beider deutscher Staaten bislang ignorierte Gruppe der im Nationalsozialismus als sogenannte Asoziale Verfolgten vertreten. So habe ich jetzt mal frei zitiert. Das ist jetzt so eine Initiative. Inwiefern gibt es denn da ihrerseits auch Kontakte, Zusammenarbeiten oder wie steht denn das da auch in Verbindung vielleicht mit der Gedenkstätte Uckermark, durch die ja auch der Dokumentarfilm von Ihnen entstanden ist? Also was gibt es denn da vielleicht auch für ein Netzwerk von Unterstützungen, die diesem Thema eine Öffentlichkeit geben wollen?
Genau, wir sind in Zusammenarbeit mit dem, also ich gehöre selber auch zur Initiative für ein Gedenkort, ehemaliges KZ Uckermark. Wir sind in Zusammenarbeit mit dem AK Marginalisierte gestern und heute in Berlin. Mit dem Zentralrat der Asozialen haben wir keine so enge Zusammenarbeit, also sind so eher so im Austausch. Genau, die Initiative für den Gedenkort KZ Uckermark arbeitet ja seit mittlerweile 20 Jahren dafür, dass dieser historische Ort des ehemaligen KZs ein Gedenkort wird, also dass der Ort sichtbar wird und mit allem, was da passiert ist und dazu natürlich auch die Biografien der Menschen und die gesellschaftlichen Hintergründe. Und in dem Konzept von offenem Gedenken ist es uns auch wichtig, dass da kein Museum entsteht, sondern dass immer wieder aufgezeigt wird, auch die Kontinuitäten bis heute, egal ob das die Täterbiografien sind oder ob es um Kontinuität von Stigmatisierung oder Vorurteilen geht. Und genau, das ist ein Gedenkort, der soll möglichst offen zugänglich sein. Das ist er auch, also er ist nicht sehr barrierefrei, weil bisher das Geld fehlte, um den Ort so zu gestalten. Aber man kann da jederzeit hingehen und gerne auch anschauen, was wir da machen, auch auf der Website. Und genau, das ist natürlich ein ganz kleiner Teil, nur dessen sichtbar zu machen, was als asozial verfolgte Menschen erleiden mussten. Und also für uns ist das so ein Anfangspunkt, von wo aus wir auch gucken, was macht eigentlich also nicht die Fürsorge, so heißt sie ja nicht mehr, sondern das Jugendamt. Was machen die eigentlich heute? Wie gehen die mit unangepassten Jugendlichen um? Wie sieht es eigentlich mit Klassismus aus? Wie ist es mit Ausgrenzung? Also da ist die Verbindung und daher auch, genau, weil wir uns auch bemühen natürlich, mit ehemaligen Häftlingen in Kontakt zu kommen, was nicht einfach ist, weil die meisten aus Scham geschwiegen haben, ist dann auch dieser Film entstanden.